Prostpunk, der Post-Punk-Podcast von Marc Thomae und Lars Schmidt.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, das ist vor.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Heute geht's in der Episode 4 mit dem Titel Geschichte wird gemacht, Punk und New Wave in Deutschland, um die Anfänge von eben Punk, Post-Punk, New Wave in Deutschland. Zeitig haben wir uns geeinigt, das so zu verorten zwischen 79 und etwa 83. Wir haben so ein bisschen die NDW, die Neue Deutsche Welle, 1982, 83 auch so als den Totengräber von der guten Musik ausgemacht, obwohl es da ja noch eine gewisse Schnittmenge auch gibt. Aber dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Bierchen, da komme ich diesmal ins Spiel, weil das eins meiner Lieblingsbiere ist. Und zwar einer der Hauptorte, an denen Post-Punk, Punk, New Wave in Deutschland stattfand, war neben Berlin und Hamburg.
Ich würde das anders sagen. Ich würde sagen, vielleicht der Haupt, Hamburg und Berlin waren neben...
Ja, neben Düsseldorf eigentlich, also Düsseldorf war schon mit dem Ratinger Hof so das Epizentrum des Punks, Post-Punks und so weiter. Aber ich möchte auch Hamburg und Berlin da jetzt nicht kleinreden. Aber jedenfalls, weil ich auch häufiger in Düsseldorf unterwegs bin, weil da mein Lieblingsfußballverein kickt, trinke ich da auch öfter mal ein Altbier. Und es gibt so drei Altbiere, die mag ich besonders gerne. Das ist das Ürige, das Füchschen und eben das Schlüssel. Von den ersten beiden habe ich leider jetzt hier in Frankfurt nichts gekriegt. Der Schlüssel verschickt immerhin über seinen Fanshop tatsächlich dann auch Biere. Und da habe ich mir einfach mal so ein 16er Kistchen gekauft, natürlich mit zwei Gläsern dazu. Und das wollen wir jetzt mal öffnen. Ist sogar eine Plopflasche. Ich weiß aber nicht, ob es ploppt mir jetzt die letzten Tage, wenn ich es mal aufgemacht
habe. Wenn es wieder zu kalt ist, wie seinerzeit das Flens. Ja. Wir probieren es.
Okay. Ein bisschen. Ein
bisschen schwachbrüstig
gefühlt. Ja, ich weiß auch nicht genau. Aber ich habe es noch nie geschafft, dass das irgendwie richtig ploppt.
Glas. Das trinken wir dann aus dem Glas,
wenn man das so tut. Der Lars wollte nämlich wissen, ob es wie beim Kölsch auch Altbiergläser gibt. Ja, die gibt es. Und wie in Düsseldorf meiner Meinung nach ja alles ein Ticken schöner ist als in Köln, gibt es da halt auch nicht die 0,2er Gläser, sondern 0,25er. Also in so ein Altbierglas passt ein bisschen mehr rein als in ein Kölschglas. Das ist dementsprechend etwas... breiter, würde ich sagen. Ist nicht so ein Röhrchen, sondern das ist ein richtiges Glas.
Perfekt eingeschenkt, leicht der Berg. Ist aber sehr dunkel, oder? Oder ist das jetzt wieder, wie gesagt, ich bin ja, was das anbelangt, als Norddeutscher bin ich ja, was Altbier anbelangt, völlig ahnungslos.
Also diese kleineren Brauereien in Düsseldorf, die machen das richtige Altbier.
Na dann.
Lass es dir schmecken. Farbe ist relativ dunkel, aber ja. Altbier ist generell eben malzig, ne? Aber das Schöne am Alt ist halt, dass es normalerweise nicht süß ist.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, es ist ein gutes Bier, malzig aber ist schön herb.
Ja, zurück zur Musik. Genau, wir haben uns jetzt ja in drei Folgen über Musik aus dem englischen Sprachraum, hauptsächlich von der britischen Insel, unterhalten. Und da ist es doch mal an der Zeit, dass wir jetzt auch mal gucken, was eigentlich hier in Good Old Germany los war. Speziell natürlich in Westdeutschland, wobei wir auch mal einen Schlenker dann in den Osten machen, allerdings erst in der nächsten Folge.
Und wir mussten uns auch jetzt der Sache ein bisschen anders annähern als bislang, weil sowohl Lars und ich, also Lars hier sowieso nicht, weil im Osten hast du das damals auch nicht so mitbekommen, aber auch ich war damals halt, als diese Bands, über die wir heute reden, Musik gemacht haben, da war ich 10, 11.
Ich auch.
Ja, aber ich meine, auch hier, hier im Westen, in dem Alter hörst du keinen Underground. Also ich habe dann wirklich angefangen, Musik zu hören, als dann halt die Neue Deutsche Welle am Start war. Und das war eben wirklich so der missratene Sohn dessen oder die missratene Tochter dessen, was damals eben davor abging. Und dementsprechend ist das Musik, die wir erst ziemlich spät für uns entdeckt haben. Also wir reden über Sachen wie die Fehlfarben, wir reden über Bands wie Abwärts oder die deutsch-amerikanische Freundschaft. Das sind alles Sachen, die habe ich für mich selbst erst entdeckt, als ich dann eben Ende der 80er mit Bands wie Cure oder sowas umgegangen bin. Weil dann fingst du an, auch zu gucken, was waren Anfang der 80er, was waren Ende der 70er, weil du interessierst dich ja dann auch für Joy Division und sowas und auf einmal merkst du, hey, da hat es ja auch deutsche Bands gegeben. Aber relativ wenig gehört damals. Ich kam dann erst wieder über dich drauf, wegen des Buches Verschwende deine Jugend, wo das eben sehr schön dargestellt wird. Und dann fängt man auf einmal an zu gucken, dass man da halt Bands, über Bands liest, die man nicht kennt. Und dann fängt man an, sich das anzuhören und merkt dann eben, dass es tatsächlich auch in Deutschland zu der Zeit richtig gute Bands gab.
Genau. Und dieses Buch, was Marc erwähnt hat, Verschwende deine Jugend von Jochen Teipel oder Joachim, das kann ich mir aber nicht merken.
Jürgen!
Irgendwas mit J was. Jürgen Teipel, Schwende deine Jugend. Sehr zu empfehlen und weil es eben so verbaselt haben, oder ich, sagt Marc jetzt auch noch, welcher Verlag es ist.
Ja, es ist bei Suhrkamp erschienen, ich glaube schon 2001 oder sowas. Ich habe es damals auch nicht auf dem Schirm gehabt. Weiß gar nicht, wie kamst denn du drauf?
Weiß ich nicht mehr. Ich habe irgendwie nach Literatur gesucht über Musik. Da bin ich drüber gestolpert und jetzt die zweite Auflage inzwischen, wo halt die ganzen Protagonisten dieser damaligen deutschen, hauptsächlich Düsseldorfer Szene zu Wort kommen. Es ist so in Interviewform geschrieben, aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, weil es sich wirklich sehr, sehr spannend und flüssig und unterhaltsam liest, wie ein Roman.
Und es gibt dazu eben auch eine sehr empfehlenswerte Compilation. Es gibt sogar zwei, ne? Es gibt eine, die ist auf einer CD, die habe ich, die ist immer noch verfügbar. Lars war schlauer gewesen als ich, der hat bei eBay geguckt und hat eine Doppel-CD gefunden, wo dann eben noch ein bisschen mehr das Musik aus der Zeit drauf ist.
Die, glaube ich, zur Erstveröffentlichung des Buches erschienen ist. Ja, genau. Also und wie ich, Marc hat es ja schon erwähnt, wie ich in der DDR mit dieser Musik in Verbindung gekommen bin, das war so. Auch ich habe natürlich 82, 83 noch die Ausläufer der NDW mitbekommen, was davon rüberschwappte zu uns. Aber später dann waren es dann wirklich die Fehlfarben auch, die über einen Kumpel auf einem zigfach überspielten Tape, wie das dann immer so üblich war, in meine Hände geraten sind und die mich dann sofort begeistert haben. Die Musik, aber auch die Texte. Meistens musste man bei den Texten immer ganz besonders hören, weil das durch das vielfache Überspielen war das teilweise schon alles so dumpf und so schlecht von der Qualität, dass man gar nicht mehr alles richtig verstanden hat. Aber es hat halt gereicht und dann gab es halt noch so ein paar andere Bands, die in diesem Zuge dann in meine Ohren gelangten. Ich kann mich noch sehr gut an den Song Es brennt von Hansaplast erinnern. Der war irgendwie mit auf einer dieser Kassetten, genauso wie Sexueller Notstand von Östro 430. Das hat voll um den Nerv getroffen hat, weil alles mit dem, was man sonst so kannte, eben so gar nichts zu tun hatte. Ja, und dann war das Monarchie und Alltag-Album der Fehlfarben dann noch eine der ersten CDs, die ich mir dann nach der Wende gekauft habe, als ich dann noch einen CD-Player hatte.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Fehlfarben, ich bin auf die gekommen mit dem Comeback-Album 2002, Knietief im Dispo. Ich habe damals ganz gerne auch so, wie soll ich sagen, so Funk-Punk und sowas gehört. Also so Sachen, die auf Gang of Four und sowas eben zurückgegriffen haben. Und da kam ja diese Knietief im Dispo von den Fehlfarben gerade recht. Also ich fand die echt klasse. Peter Hein war ja dann auch wieder der Sänger, anders als bei den Alben 2 und 3 aus den frühen 80ern. Und daraufhin habe ich mir dann auch erst die Monarchie und Alltag gekauft und dann auch richtig gehört. Vorher kannte ich halt auch nur Es geht voran. Und ich meine, Es geht voran ist ein geiler Song. Ich finde, der ist aber nicht unbedingt signifikant für das Album, nee, weil das Album an sich ist wirklich, es ist geiler Postpunk. Also es ist ein ganz tolles Album. Ja. Es zählt mit Sicherheit zu den wichtigsten deutschen Alben überhaupt. Und auch wenn die Fehlfarben danach, finde ich, irgendwie coole Musik auch gemacht haben, ist danach aber so ein bisschen weicher geworden und es ist sehr funky. Wobei man sagen muss, dass die Alben, die danach kamen, es wirklich mit allem, was damals in den 80ern aus England kam, aufnehmen kann. Also das klingt total gut produziert. Da hört man auch so ein bisschen die mittleren Gang of Four und sowas raus. Die müssen sich auch nicht vor so weichgespülten, aber sehr gut gemachten weißen Funk-Bands wie Spandau Ballet, also die ganz frühen Spandau Ballet oder sowas verstecken. Das klingt wirklich gut. Also das ist richtig klasse produziertes Zeug. Also nochmal die Namen nennen. Die zweite heißt 33 Tage in Ketten. Das ist von 81 das Album. Und dann kommt Glut und Asche.
Die ist dann von 83. Das dann schon vorerst letzte ja. Album, weil 84 sich die Jungs dann auf eine geraume Zeit getrennt haben.
Die haben dann 91 nochmal eine Platte gemacht. Dann war wieder ganz lange Pause. Und dann seit der Knietief im Dispo, also jetzt wieder seit 20 Jahren, sind sie ja regelmäßig. Unterwegs oder ich glaube relativ regelmäßig, ich weiß jetzt gar nicht, die letzte über Menschen, also nicht über Menschen, sondern über Punkt Menschen, dass hier keine Missverständnisse aufkommen, die kam 2015 raus. Mhm. Die fand ich nicht mehr ganz so gut.
Aber genau, und der Marc hat es ja schon gesagt, es geht voran, es ist glaube ich dieser Fehlfarben-Song, den wirklich jeder kennt und die Geschichte ist ja auch schnell erzählt, weil ja, er ist von diesem Album von 1980, wurde aber erst 1982 auf dem Höhepunkt der Neuen Deutschen Welle von der Amy, von dem Plattenlabel, gegen den Willen der Band als Single ausgekoppelt und ist dann auch prompt wie eine Bombe eingeschlagen, war auf Platz 22 in den deutschen Charts und ist deswegen in diesen NDW-Kanon gerutscht, durfte dann auf keiner Party und auf keinem NDW-Sampler mehr fehlen und ich glaube, die Band kann sich heute vielleicht einerseits sagen, okay, bringt immer noch ein bisschen Geld in die Kassen durch die Tantiemen und die GEMA-Gebühren, aber rein künstlerisch und was unseren Anspruch anbelangt gesehen, ist es alles natürlich kacke gelaufen.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Musikalisch untypisch für das Album durch dieses funky Gitarrenriff, was von Chick, von dieser Disco-Band, naja, nicht geklaut, aber so ein bisschen abgeguckt wurde im Stil, war damals auch musikalisch eben gar nicht typisch für den Sound der Fehlfarben, weil das war eher ja diese ruppige, kratzige Gitarre, spröder, rauer, früher 80er Jahre Punk, ja, mit sehr, sehr tollen gesellschaftskritischen Texten. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch mit der Hauptgrund, weswegen diese Platte in jeglichem Kanon der besten deutschen oder deutschsprachigen Alben aller Zeiten immer mit vorne landet und ganz von ganz vielen jüngeren nachfolgenden Bands immer auch wieder als großer Einfluss genannt wird. Wir haben ja vorhin schon dieses Buch empfohlen. Es gibt auch eine tolle Dokumentation, eine WDR-Doku über den Ratinger Hof, speziell in Düsseldorf, wo ja dieses Band und diese Szene mit entstanden ist. Da reden wir nachher noch ein bisschen drüber. Und da sagt zum Beispiel ein Campino, dass er eben auch die Texte von dem Peter Hein, von dem Fehlfarben-Sänger und Songschreiber, so genial findet. Und so, das, wie sagt er das wörtlich, sowas ist mir noch nie aus meinen Händen geflossen.
Ja, dabei muss man aber dazu sagen, dass die Fehlfarben ja noch nicht mal eigentlich die erste von diesen Bands waren, weil die erste Band, die eben eine Platte veröffentlicht hatte, war dann eben Mail gewesen, von dem man jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel weiß. Also es gibt diese Zensur, die wurde dann auch nochmal neu aufgelegt, auch schön mit Bonustracks und einem netten Booklet und alles. Also auch das ist sehr empfehlenswert.
Zensur, Zensur!
Im Gegensatz zu dem Fehlfarben-Album muss man sagen, dass das Mail ja doch eher einen ziemlich puristischen Punk gemacht haben, aber hat eigentlich jetzt auch mit so einem rotzigen Gedöns von den Pistols oder sowas eigentlich auch nichts zu tun. Also es bewegt sich, finde ich, so an dieser Schwelle zwischen Punk und dem, was man heute so unter Post-Punk versteht. Aber ist für so ein deutsches Album echt prima. Also das gefällt mir auch richtig gut. Ich meine, Mail haben sich danach aufgelöst. Ist, glaube ich, ein Teil ist dann zu den Krupps geworden mit der Stahlwerk-Sinfonie, wobei man sich das ja eigentlich nicht so unbedingt anhören kann. Das sind ja, glaube ich, nur zwei Tracks a 14 Minuten oder sowas, wo die halt dann ein Beat oder sowas aus dem Hut zaubern und dann auf irgendwelchen Sachen rumkloppen. Hat auch der Chukai von Can produziert und dementsprechend klingt das total krautrockig. Danach werden die aber dann sehr elektronisch. Aber dass halt Chukai dabei ist, ich finde, man merkt das dieser Platte durchaus an. Also für mich ist das echt Krautrock und man fragt sich dann, wie kommt denn das, dass die dann im Anschluss diesen Pre- oder Proto-Electric-Buddy spielen, ne? Finde ich, so klingt das irgendwie total.
Ja.
Der Engler singt ja dann auch, der klingt so ein bisschen wie der Gabi Delgado von DAF. Das ist ja irgendwie, das ist ja so klassisch deutscher, tanzbarer, deutsche Tanzmusik. Ich glaube, deutscher geht's eigentlich gar nicht.
Muss doch mit rein. Ja, deutsche elektronische Tanzmusik.
Weil darum sind auch die Engländer, also die deutsch-amerikanische Freundschaft ist ja dann nach diesem Instrumentalalbum, weil Gabi da, glaube ich, keine Lust hatte mitzumachen. Dann ist er später wieder zur Band dazugekommen und dann sind die ja direkt nach England und haben dann da halt angefangen, groß rauszukommen.
Bei Mute.
Ja.
Bei Daniel Miller noch vor Depeche Mode.
Ja, die haben damals ja irgendwie in so einem Kellerloch gelebt und haben praktisch auch keine Kohle gehabt und haben dann da halt angefangen, an den Geräten rumzuschrauben und so. Ja, das war dann tatsächlich ziemlich erfolgreich. Ich glaube, es hängt wirklich damit zusammen, dass die Engländer das irgendwie toll fanden, dass da Deutsche, ne, so diese mit dieser harten Sprache und diesen harten Beats sowas von Deutsch daherkam, dass die das irgendwie einfach klasse fanden.
Das ist irre, ne? Irgendwie haben die Briten, was das anbelangt, schwer einen an der Klatsche. Die haben so einen deutschen Trauma, oder? Das ist doch so irgendwie, offiziell mögen sie uns nicht, sie geben es jedenfalls nicht zu, aber andererseits, wenn wir mit der richtigen Musik oder dem richtigen Fußballtrainer um die Ecke kommen, finden sie uns geil. Auch dieses schöne Zitat von Gabi Delgado, der leider Anfang dieses Jahres, mit Anfang 60, sehr viel zu jung und viel zu früh gestorben ist, der irgendwie gesagt hat, als sie in England waren, denn die Briten so, oh, ihr seid aus Deutschland, cool, sag mal was auf Deutsch, guten Tag, nein, was anderes, Blutwurst, yeah. So, also Rammstein heute auch,
ja,
im englischen Sprachraum so erfolgreich, wahrscheinlich wegen dieses Teutonengehabes.
Ja, also das kannst du ja in alle Richtungen weiterverfolgen. Wir haben ja auch eine weitere Band, die hier in den Kontext ganz gut reinpasst. Die hat auch in den letzten schon gut reingepasst in unsere Gothic-Geschichte. Das sind nämlich X-Mal Deutschland aus Hamburg. Denen ging es nämlich genauso. Also X-Mal Deutschland, wer das nicht kennt. Es klingt ein bisschen wie Susie and the Banshees, so vom Stil her. Also sagen wir mal düsterer Dark Wave Gothic Rock.
Mit Sängerin.
Am Anfang eine All-Girl-Band, dann später kam der Bassist hinzu. Die haben drei Platten in den frühen 80ern und eine in den späten 80ern gemacht. Und die drei frühen sind schon wirklich so, muss man sagen, diesem Gothic-Rock-Genre zuortbar. Und die hatten wiederum auch eben den größeren Erfolg in England gehabt. Genauso wie wir waren gerade bei den Krupps und bei Ralf Dörper, der ja auch einer der Köpfe von die Krupps war, genauso wie dann seine Band Propaganda, die dann auch von Trevor Horn produziert mit Dr. Mabuse, ganz typisches deutsches Thema, obwohl sie ja Englisch singen, aber in England ein Riesenhit, bei uns mittelprächtig gut gelaufen, das ganze Ding. Ja. Aber da kommen wir ja später noch drauf, weil es ist Mitte der 80er.
Genau, und eine Berliner Band, auch wenn wir uns jetzt gerade immer weiter weg von Düsseldorf bewegen, Malaria, auch im englischen Sprachraum, mit Susie and the Banshees auf Tour gewesen zum Beispiel, in Großbritannien und auch in den USA, dort schwer angesagt. Und auch hier an der Stelle, für die, die es nicht wissen, Malaria, Frauenband aus Berlin, New Wave bis Avantgarde, kann man das irgendwie bezeichnen.
Gutes, klares Wasser, gutes, klares Wasser, gutes, klares Wasser, gutes, klares Wasser.
Bekannt vielleicht einigen der Song Kaltes, klares Wasser, der wurde nämlich mal Anfang der 2000er von, ich komme jetzt nicht drauf, geremixed und ist da nochmal in die Charts eingestiegen, Chicks also, on Speed,
waren es
die
das Chicks gibt, on Speed?
Die Damen, und das ist jetzt eine sehr vornehme Umschreibung für die Frauen, weil die haben ein sehr martialisches Auftreten gehabt, speziell bei ihren Konzerten, also natürlich ganz in schwarz, aber eh so schwarze Hemden und so eine Reiterhosen auch teilweise und schwarze Stiefel bis zu den Knien. Das war schon auch so ein bisschen die Spielerei und Koketterie mit dieser NS-Vergangenheit und dieser ganzen Optik.
Also ich habe da auch eher so die Referenz, so 20er Jahre Weimarer Republik.
Ja.
Es gibt ja auch einen Song Zara, bezüglich Zara Leander. Und auch so der ganze Habitus und auch teilweise, wie betont wird, erinnert eben so an die 20er, vielleicht 30er Jahre
aber
du siehst irgendwie immer so ein Berliner, so Babylon-Berlin-mäßig, so ein Nachtclub vor dir, wo die dann auftreten. Aber damit passen die in diese ganze Reihe von Bands rein, die irgendwie so einen typischen deutschen Sound an den Start bringen und die man eindeutig mit Deutschland identifizieren kann und die deshalb vor allen Dingen nicht hier, sondern auf der Insel oder auch in den USA erfolgreich sind. Ja, ich meine, bei Kraftwerk kann man das jetzt nicht so sagen. Die sind auch bei uns sehr erfolgreich gewesen, aber auch die natürlich in Übersee Bombenerfolg. Ja, oder auch die Neubauten, muss man ja auch so sehen. Auch die mit ihrem Lärm und mit diesem Industrial-Kram, den sie auf den ersten beiden Alben gemacht haben, hatten tatsächlich eine bemerkenswerte Reichweite, also weltweit auch gesehen. Mhm. Und natürlich, ähnlich wie Malaria, auch aus Berlin, die Neubauten, diesen Kunstbezug irgendwo auch immer da gehabt. Ja, ich meine, die Konste auf einer Vernissage auftreten lassen mit super intellektuellem Publikum, die fanden das genauso gut wie irgendwelche Punks in einem kleinen Club, ja, die halt dann den Lärm toll fanden.
Und Kunst ist ein super Stichwort, weil Kunst und Punk oder Postpunk haben speziell auf Düsseldorf bezogen dann doch mehr miteinander zu tun, als man vielleicht denken könnte. Denn Düsseldorf ist ja bekannt für seine Kunsthochschule und zur damaligen Zeit, als im Ratinger Hof in diesem Club sich all diese Düsseldorfer Bands trafen und auftraten, diese ganze Szene dort irgendwie zusammenkam, war eben ein gewisser Josef Beuys Chef dieser Kunsthochschule. Und das war ja, wie viele der Zeitzeugen von damals auch erzählen, schon wichtig, weil es auch so eine gegenseitige Austausch, eine Befruchtung. Ne? Also wie sagte Gabi Delgado in dieser Dokumentation, als sie dort aufgetreten sind, diese ganzen Bands, erst kamen die Kunststudenten, ja, dann kamen die Dozenten, mal so vorsichtig gucken, und dann ganz zum Schluss kamen die Professoren, und irgendwann wurden all diese Punkbands zur Eröffnung von Ausstellungen, Vernissagen und so weiter eingeladen, weil die das irgendwie cool fanden, wenn da irgendwelche Teenager, die es ja damals noch waren, irgendwelche laute, krachige Musik gemacht haben und rumgerotzt haben. Deswegen ist es vielleicht auch gerade Düsseldorf, weil ich habe mich immer gefragt, warum Düsseldorf? Also entschuldigt bitte alle Düsseldorfer, die das hören, wie kann eine Stadt wie Düsseldorf quasi zum Schmelztiegel der deutschen Punk-Szene werden? Aber wenn die Umstände gut sind und man mit dem Ratinger Hof eben auch so einen Punkt hat, wo die damaligen Inhaber oder die Inhaberin war ja wohl eher die Chefin, die Carmen Knöbel, die eben total offen war für dieses Ganze, für diese ganze Szene, für diese Leutchen, die aus einem ehemaligen Hippie-Laden wirklich so einen dann für die damalige Zeit völlig neuen Raum geschaffen hat, also alles, den ganzen Hippie-Plüsch irgendwie rausgeschmissen aus diesem Lokal. Wände weiß, nur Neonröhren irgendwie, also es war irgendwie es muss kalt und ungemütlich gewesen sein in diesem Laden, so beschreiben es ja auch alle. Aber die Punks und die ganze, alles, was nach dieser Hippie-Szene, Hippie-Ära kam, die fanden es cool.
Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, die richtigen Leute am richtigen Ort. Mhm. Und die konnten dann auch alle miteinander. Ich meine, die deutsch-amerikanische Freundschaft, die kommt ja eigentlich aus Wuppertal, aber das ist natürlich nicht allzu weit. Und dementsprechend haben die sich da tatsächlich getroffen und gesammelt und ausgetauscht. Und da gibt es ja noch so lustige Geschichten, dass zum Beispiel Mania D, die Vorgängergruppe von Malaria, im Prinzip im Ratinger Hof den Beschluss gefasst hat, Musik zu machen, der Ruf zieht die Leute eben dann auch von anderen Städten an und die wiederum lassen sich dann dadurch inspirieren, selber Musik zu machen. Von daher war das vielleicht wirklich so die Initialzündung für diese Untergrundmusik in Deutschland, die dann eben aber halt auch in Hamburg und in Berlin eben auch sehr bedeutende Vertreter dann halt hatte. Also Berlin war ja dann irgendwie Malaria, da waren die Neubauten. In Hamburg hattest du dann unter anderem Palais Schaumburg.
Später Abwärts.
Abwärts. Ganz wichtige Band, vielleicht eins der besten Post-Punk-Alben, das Amokoma neben Monarchie und Alltag, würde ich sagen.
Sicherheit.
Also Amokoma, finde ich, ist, würde ich noch nicht so düster einschätzen, ist halt einfach ein klasse Post-Punk-Album mit ganz vielen Facetten, cooler Musik. Und danach kommt dann Der Besten ist einsam, das zweite Album. Mir gefällt es nicht so gut, aber es ließe sich wirklich wunderbar in so einen Darkwave-Gothic-Rock-Kontext irgendwie einordnen. Und da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Bands aus Deutschland, die das irgendwie in dieser frühen Phase schon gemacht haben. Also eigentlich eine coole Band, ja, die man auch, glaube ich, immer noch prima hören kann und die sich wahrscheinlich auch live lohnt.
Auf jeden Fall,
kann ich nur bestätigen. Ja?
Doch, okay. Kann ich nur bestätigen. Ich habe sie vor einigen Jahren in Frankfurt im Nachtleben gesehen. Rott von den Ärzten am Bass und es war ein großartiges Konzert. Was ein bisschen genervt hat, waren einige penetrante Fans, die vom ersten Lied an vehement Computerstart gefordert haben und dann wirklich bis zum letzten Song der letzten Zugabe warten mussten. Aber recht geschah ihnen. Aber das ist halt auch so ein All-Time, ever, ever, ever Klassiker des deutschen Punks.
Ja.
Wir leben im Computerstaat. Wir leben im Computerstaat.
Ist wirklich so eine der, also das kann man schon in einem Atemzug mit Es geht voran nennen.
Definitiv. Und wo wir schon über Mehl sprachen, eine andere Band, ich weiß nicht, wie weit ist Solingen von Düsseldorf weg?
Auch nicht so wahnsinnig weit.
Süff, also die Jungs, die dann später diese Band gegründet haben, angezogen von diesem Ratinger Hof in Düsseldorf dorthin und auch gesehen, was geht da alles und haben gesagt, das können wir auch. Und haben dann allen irgendwie erzählt, oh, wir sind auch eine Band, wir sind auch eine Band. Dabei waren sie eigentlich noch gar keine Band oder nur in ihren Köpfen gab es diese Band, bis dann irgendwann jemand zu den Jungs sagte, ihr habt doch eine Band, am Wochenende könnt ihr bei uns spielen. Und dann hatten sie zum Glück, dieser Harry Rack hatte dann zum Glück schon so ein paar Texte schon mal irgendwie aufgeschrieben. Dann mussten sie sich aber sputen, da schnell irgendwie Lieder zuzumachen. Und ich meine, es sind immerhin so Stücke wie Zurück zum Beton oder Lachleute und Nettmenschen bei rausgekommen, die dann auch bis heute Bestand haben. Ne?
Lachleute und Nettmenschen um mich herum. Lachleute und Nettmenschen um mich herum.
Und das spricht ja auch irgendwie so für den Zeitgeist. Also es ist eben dieses typisch Punkige, ne? Jeder kann.
Das ist im Prinzip das, was.
Oder guckt sich jemand an und sagt, pff, kann ja auch, mach jetzt auch.
Ist ähnlich wie das, was 2-3 Jahre zuvor eben in London passiert ist mit den Sex Pistols. Nur, was man vielleicht in Deutschland so ein bisschen anders verorten muss, ist, dass die Pistols und viele ihrer Kollegen tatsächlich auch aus dem Arbeitermilieu kamen und auch so ein bisschen vielleicht diese Punk-Attitüde zumindest in der Anfangszeit auch gelebt haben. Denn das hier ist doch eher, würde ich schon sagen, in diesem Kunsthochschulkontext dann eben auch zu sehen. Das war nicht so direkt von der Straße weggecastet oder sowas, sondern das war schon eben in diesem, wie du vorhin schon gesagt hast, so in diesem Umfeld, ne, mit der Kunsthochschule, mit dem Ratinger Hof und man hat sich dann halt irgendwo ausgetauscht.
Da kam viel zusammen. Peter Hein, ja, der hatte damals ganz spießig bei Xerox in Düsseldorf seine Ausbildung gemacht und wurde übernommen. Und ist dann ja, als die Fehlfarben dann so erfolgreich wurden, dann 80 mit ihrem Album und auf Tour gegangen sind, quasi dann nach der Arbeit zum Konzert auf die Bühne.
Und dann ist er ausgestiegen.
Und weil dann plötzlich hieß, nee, wir gehen nicht nur 3 Wochen auf Tour, wir verlängern um 5 Wochen, da hat er gesagt, wie was, so viel Urlaub kriege ich gar nicht. Und ist aus der Band ausgestiegen. Eigentlich musst du sagen, ey, Alter, hast du sie noch alle. Haben die anderen wahrscheinlich auch gesagt.
Ich denke auch, dass sie das gesagt haben, weil auf einmal geht das richtig los. Ja. Man startet in den Charts durch, man hat den Major-Label-Vertrag und alles und er musste sich halt dann entscheiden, riskiert das oder macht er halt seinen Job weiter? Und ich glaube, den hat er wirklich bis in die 90er oder so.
2003 habe ich noch mal nachgelesen.
Und dann hat er den Job gemacht.
Klar, also es gibt ja Leute, die eher auf, wie sagt man so schön, Spatz in der Hand ist mir wichtiger als die Taube auf dem Dach, wenn du halt so ein Typ bist. Da ist es aber ungewöhnlich, dass man auf der anderen Seite dann solche Texte schreiben kann, finde ich, wie er es gemacht
hat. Ja, er ist ja wirklich ein begnadeter Texter, aber ich glaube, der hat das damals einfach noch nicht so gesehen. Vielleicht war es auch die bessere Entscheidung, weil wir haben es am Anfang ja schon angedeutet, wie das immer so ist, wenn so eine Musik auf einmal eben durchstartet und aus der Nische sich befreien kann, dann kommen die Geier. Und dann wird es kompliziert. Und natürlich ist Monarchie im Alltag eines der Alben, das die neue deutsche Welle im Prinzip vorweggenommen hat. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass also deutsche Musik damals oder deutschsprachige Musik damals gemacht hat, das war in erster Linie
Schlager.
Das war Schlager, das war Volksmusik.
Ja.
Und dass man aktuelle Musikströmungen mit deutschen Texten macht, das war irgendwie schon außergewöhnlich. Und es kam immer mal wieder dann halt auch mal in den Mainstream rein. Und das war eben die Monarchie im Alltag. Und das zweite Ding war halt, obwohl ich diese Platte nicht gut finde, Ideal. Frau Humpe ist jetzt ja
das auch... Das erste Album.
Ja, mhm. Annette Humpe ist jetzt ja auch 70 Jahre alt geworden. Also auf dem ersten Album mit Deine blauen Augen und sowas. Die sind ja dann, glaube ich, 1980 irgendwie bei so einem...
Die sind bei irgendeiner...
Party James Harvest
Konzert
irgendwie als Vorgruppe aufgetreten.
Richtig.
Und da war wohl ein Fernsehteam auch da und hat das gefilmt.
150.000 Leute in
Die
Berlin.
Haben das Ding gerockt.
Ja.
Die haben das Ding gerockt und auf einmal wollte jeder Ideal hören. Wenn man sich aber jetzt Ideal anhört, und das habe ich gemacht, jetzt nochmal ganz konzentriert, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Album scheiße. Annette Humpe war damals Anfang 30. Die hatte überhaupt gar nicht diese jugendliche Rotzigkeit, die du irgendwie gebraucht hast, um sowas zu machen wie New Wave oder Punk. Also für mich kommt das so vor. Die hat ja vorher auch schon mit den Neon Babies und ihrer Schwester und überhaupt auch in den 70ern schon Musik gemacht. Aber für mich kommt es so rüber, dass da eine arrivierte Musikerin, ich meine, die jetzt auch studiert oder die konnte zumindest einiges.
Ja, sie hat 6 Semester Klavier und Komposition
und
Köln
und
studiert.
Und genauso, auch das noch. Und genauso kommt es einem dann halt, genauso kommt es einem dann halt auch vor, dass da jemand Songs schreiben kann, das kann sie ja, ist ja überhaupt kein Thema.
Ja.
Aber dann halt für sich sozusagen als Erfolgsvehikel diese neue deutsche Welle, beziehungsweise dieses New Wave-Gedöns zieht und dann auf diesen fahrenden Zug aufspringen. Für mich halt diese Musik von Ideal nichts Authentisches, aber auch gar nichts.
Okay.
Es ist aber irgendwo halt eingängig und es ist nämlich genau diese Sorte von, in meinen Augen, Kackmusik, mit der sich dann halt auch so der deutsche Spießbürger einigermaßen anfreunden kann. Und das ist dann so das zweite Album, was mega gechartet ist. Und jetzt, ja, deine blauen Augen spielen sie auch bei HR1. Ja, das hörst du wahrscheinlich auf jeder abgefuckten 80er-Jahre-Party eben zwischen Nick Kershaw und Co.
Mhm.
Und das ist halt so das, was daran irgendwie so ärgerlich ist. Also für mich beginnt der Ausverkauf dieser eigentlich coolen deutschen Musik tatsächlich mit dem ersten Idealalbum.
Okay, siehst du, so heftig wäre ich mit ihr nicht ins Gericht gegangen.
Ein weiteres Beispiel, was für diese unsägliche NDW-Kacke verantwortlich war, und auch die konnten nichts dafür, waren Extra Breit aus Hagen. Extra Breit haben 2-3 prima Alben gemacht, die klingen, also mein Ding ist es nicht so, aber das ist relativ straighter, bodenständiger Punk. Das zweite Album ist toll, wo Polizisten drauf ist.
Mhm.
Ist ein toller Song, also
ja.
Das kann man irgendwie echt unterschreiben. Und dann ist da halt so ein Ding drauf, wie Hurra, Hurra, die Schule brennt. Ja, und da haben sie sich dann auch alle drauf gestürzt und die Gruppe wird ja auch häufig auf das eine Lied irgendwie reduziert. Und die sehen sich auch gar nicht als Teil dieser NDW. Aber ich weiß noch, als ich das damals kennengelernt habe, natürlich gehörte Extra Breit dazu. Aber jetzt bei diesem ganzen NDW-Gedöns, ja, im Prinzip hast du ja einfach nur deutsche Musik, die nicht Schlager war, genommen und hast die in diese Box reingepackt mit der Aufschrift Neue Deutsche Welle.
Mhm.
Da war dann sowas drin wie Mundartrock von der Spider-Murphy-Gang. Da war drin der Wiener Falco, ja, mit seinem Proto-Rap oder was auch immer wie man dazu sagen mag.
Ja.
Der Kommissar ist ja durchaus ein cooler Song. Also da will ich jetzt gar nichts drauf kommen lassen. Dann halt so ein bisschen aus der Retorte vielleicht damals die Nena, ja, mit den 99 Luft Ballons und nur geträumt und sowas. Vielleicht auch ganz coole Sachen wie Peter Schilling oder so, was ich ja durchaus hörenswert finde. Also der Major Tom, ne? Auch
ja,
so mit diesem David Bowie-Bezug.
Ja, Grauzone mit Eisbär, als Schweizer Band, für die es vielleicht nicht wissen.
Tolles Album auch.
Ja, aber
der Eisbär ist halt einfach so das, was dann da rausgenommen wurde und was eben auf keinem NDW-Sampler fehlen darf.
Ja.
Und da findet sich dann eben gute Musik wie Es geht voran oder der Eisbär befindet sich dann irgendwie neben so unsäglicher Kacke wie die Sängerin vom Königssee von Kids oder Fräulein Menke, Hohe Berge.
Ja.
Ich habe mir das gestern nochmal angehört, weil ich einfach da durch musste. Es ist wirklich, wirklich, wirklich Volksmusik. Es ist Schlager für das Hitparaden. Publikum, also für das Publikum der ZDF-Hitparade mit New Wave-Elementen. Ja, ein typisches sind irgendwelche eingängigen, billigen Synthi-Melodien und dann vielleicht ein bisschen so eine zackige Gitarre. Ja, die Jungs sahen ja auch alle gleich aus. Hubert K. ist auch so ein Scheiß. Und das hat das dann wirklich in meinen Augen kaputt gemacht und das ist echt New Wave weichgespült für den mittelalten Dieter Thomas Heck-Fan, ja, und das war echt furchtbar. Jede Woche, das muss ich jetzt noch loswerden, wenn ich mich hier gerade in Rage rede. Das
ist wunderbar, Mann.
Aber ich habe das ja damals live verfolgt. Ich habe mit meiner Mutter in den 70er Jahren immer die Hitparade im ZDF geguckt, ja, das war schon irgendwie wichtig für mich. Und dann war es halt so, dass Anfang der 80er, als die NDW aufkam, auf einmal diese ganzen NDW-Bands in diese Hitparade reingestürmt sind. Mhm. Und der Dieter, der Thomas, der Heck, der halt eigentlich damit gerechnet hatte, hier eine schöne kleine Schlagermusiksendung abhalten zu können, der musste sich damit auf einmal rumschlagen. Jetzt war das damals natürlich ein Riesenaufschrei, ja, wenn dann Trio irgendwie da mit Da oder sowas aufgetreten
ist. Also der Auftritt ist ja legendär, gibt es ja auch noch bei YouTube, der, ich habe den mehrmals, glaube ich, gesehen.
Trio ist ja, hat auch nichts mit der neuen deutschen Welle zu tun, die haben ja zu dem Zeitpunkt schon relativ lange auch Musik gemacht und ich will auch auf die gar nichts kommen lassen. Das ist so eine Nische irgendwo im deutschen Musikbusiness und Stefan Remmler ist ein cooler Typ und er hat, finde ich, auch geile Songs gemacht und alles. Und dass der das ironisch sieht, das war mir klar. Aber diese ganzen Fräulein Menkes und die ganzen Hubert Kahrs und so, die sind ja da auch aufgetreten und irgendwie hat das deutsche Spießerpublikum gedacht, der Hubert Kahr, der ist ja geschminkt, ob der vielleicht schwul ist oder wie auch immer. Oder Fräulein Menke, die, was ist denn das für ein Dirndl, was die anhat? Aber in Wirklichkeit haben sie das ja auch dann irgendwie gar nicht so schlecht gefunden und haben es adaptiert, weil es eben auch keine coole Musik ist, sondern weil es eben Schlager ist. Ja. Mit ein bisschen aufgepeppten Sound, ja. Und das hat damals das halt kaputt gemacht, weil jede Woche kommt da irgendwie so ein neuer Spacken um die Ecke, ja. Dann irgendwie Ixi mit ihrem Knutschfleck oder UKW, ich bin so verschossen in deine Sommersprossen. Also es war aus heutiger Sicht ekelerregend, was die NDW mit der deutschen Musik gemacht hat. Und danach konntest du das auch erstmal wieder jahrelang nicht hören. Gab dann auch irgendwo relativ wenig.
Ja, warst du fertig mit deiner Tirade? Musst erstmal einen Chips kauen, ne?
Ja.
Musst dir noch ein Bier aufmachen,
Mann. Ja, mach ich auch jetzt.
Erstmal
wieder runterkommen. Nee, aber das ist wirklich, also immer dann, wenn findige Musikproduzenten so eine Musikrichtung für sich entdecken und dann auf Biegen und Brechen das Zeug durchdrücken müssen, dann wird die Musik schlecht.
Was ich aber die ganze Zeit schon sagen wollte, aber ich wollte ja erst dich mal so schön echauffieren sehen. Ganz unschuldig ist unsere unabhängige Post-Punk- und New-Wave-Szene aus Düsseldorf an der NDW ja nicht. Zum einen war es ja ein gewisser, okay, das ist ein Hamburger, der Alfred Hilsberg, der das, dieses Zickzack-Label hat, weil der hat ja diesen Begriff mal geprägt in einer Zeitungsannonce für die deutsch-amerikanische Freundschaft, als er diesen Begriff Neue Deutsche Welle verwendet hat. Also da kommt schon mal der Name her. Und das andere war eben das Atatak-Label aus Düsseldorf. Die haben nämlich Fred vom Jupiter von Andreas Dorau veröffentlicht. Und damit ja zu, ich sag mal so, zur Neuen Deutschen Welle, zur Popularität dieser Musik mit beigetragen. Weil das ist ja ein totaler Hit geworden. Und das ist ja auch Schlager. Es geben die ja auch zu, dass das Schlager war. Weil die waren 81, als das Ding erschienen ist, waren die schon, haben die gesagt, das Punk-Ding war für die ja schon wieder vorbei. Wir machen jetzt mal was völlig anderes. Und dann kam dieser 15-jährige Andreas Dorau aus Hamburg, der im Schulprojekt diesen Song kreiert hatte. Und haben so, geil, das ist purer Schlager. Das ist was völlig anderes als alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Das machen wir mal. Und dann ist das halt ein Hit geworden. Dann hat später ja ein Major-Label, ich glaube Teldec war es seinerzeit, haben denen das dann ja abgekauft, haben dann ja die Rechte abgekauft und dann die LPs auch mit dem Andreas Dorau veröffentlicht. Aber das hat ja eben mit dieser ganzen Entwicklung, die du eben so beschrieben hast, mit in Gang gesetzt.
Auf jeden Fall. Ja. Wobei ich Andreas Dora und dem Plan und Atatak da überhaupt keinen Vorwurf machen möchte.
Nee, natürlich
nicht. Also ich mag Fred vom Jupiter tatsächlich gerne und ich mag auch das Debütalbum von Andreas Dorau gerne und ich habe Dora auch live gesehen Anfang der 90er. Ich mag auch seine neuen Sachen, das ist ja jetzt auch immer noch Schlager. Nur halt jetzt mit einem Hausbeat irgendwie
ja,
so.
Ja. Aber er hat nie wieder so einen Hit, weil er hat sich dem verweigert. Er hat ja auch jetzt gesagt in diesem Buch Verstände deine Jugend, wie schrecklich er das dann alles fand, was dann dieses Major-Label, was er dann da plötzlich alles machen musste, als die das Sagen hatten. So, und die anderen Labels, so wie Atatak oder auch Zickzack, die haben dann ja Angebote gekriegt, auch von anderen Bands. Der Alfred Hilsberg hat ja auch gesagt, dass zum Beispiel Trio bei ihm vorstellig geworden sind und er hat die abgelehnt. Und alle anderen Bands, die vorher irgendwie so in dieser Szene, in dieser Musikrichtung mit unterwegs waren, haben sich dann eben gar nicht mehr an die Indies gewandt, sondern sind dann gleich zu den Majors, beziehungsweise die Majors haben dann angefangen, alles abzugrasen. Wo gibt es noch irgendeine Band, die ein bisschen schräg ist und ein bisschen deutsch singt? Und die haben ja dann alles gesigned und alles rausgebracht. Wo sind wir denn wieder bei dir, bei deinen Ausführungen, was dann letztendlich, wie immer, wenn so ein Hype künstlich aufgeblasen wird, dann zum, wie sagt man so, Overkill wird.
Ja, das implodiert dann einfach.
Genau, ne? Weil dann kommt keine, dann ist das Ende der Kreativität sehr schnell erreicht, weil nur noch auf Kohle machen und Massenproduktion gesetzt wird und dann ist
es nur noch Schrott. Und die guten Bands werden dann halt mit in diesen Strudel reingezogen. Ja. Das ist das dann halt, weil auf einmal als Fehlfarben gehörst du auf einmal zu diesem NDW-Gedöns, genauso wie als Extrabreit, auch als Andreas Dorau. Der ist ja ein kreativer Kopf und wie gesagt, das Debütalbum ist auch echt ein schönes Stück. Also das gefällt mir echt gut. Das ist auch tanzbar, das ist ein bisschen funky auch, das ist schön produziert, das ist elektronisch zum Teil auch. Also kann man sich prima anhören.
Vielleicht sollten wir nochmal, bevor wir jetzt schon wieder, weil wir jetzt schon so in dieser Endphase dieser ganzen Musikszene oder überhaupt in der NDW drin sind, nochmal den Bogen zurück an den Anfang schlagen. Ja. Wir hatten ja schon über Mail und über Siff, über diese Bands gesprochen. Wir haben auch schon ganz viel über Fehlfarben erzählt. Aber was wir auf jeden Fall ja nicht unterschlagen dürfen, ist, dass Fehlfarben ja auch letztendlich das, ich nenne es mal, das Produkt einer längeren Entwicklung war. Es gibt ja zwei Vorläufer-Bands in Düsseldorf. Die erste heißt Charlie's Girls, die sich schon 1976 gegründet hat. Nein, 1977, sagt mir hier mein Spickzettel. Dann quasi das Gros dieser Besetzung, dann die nächste Band namens Mittagspause gegründet hat. Und Mittagspause klingt dann ja schon sehr stark wie die zukünftigen Fehlfarben. Also da sind auch ganz viele Songs, die dann im späteren Fehlfarben-Repertoire auftauchen. Hört man schon bei der Mittagspause noch in etwas anderen Versionen und so weiter. Und dann letztendlich gehen daraus die Fehlfarben hervor, die von Peter Hein ja schon als Nebenprojekt gegründet wurden.
Die waren ja in London gewesen und fanden, haben da diesen
Ska so gut, ne?
Ja, Two-Tone war ja damals mit den Specials, Selector, Madness und so weiter, ja, eins der angesagtesten Labels gewesen. Die waren drüben gewesen, fanden das toll. Haben dann ja auch direkt mal das Ska-Single rausgebracht. Und dann
Abenteuer und Freiheit.
Super Song
übrigens. Ja, und aber nicht auf dem Album
drauf. Interessanterweise nicht auf dem Album.
Und weil es da auch nicht, rein, nicht rein, ne? Hätte es da nicht reingepasst.
Ne? Weil der Ska war dann ruckzuck auch wieder, hatte sich's ausgeskart dann irgendwie für die Fehlfarben. Aber gut, eben, dann wurde aus dem Nebenprojekt dann halt das Hauptprojekt und dann kam da eben diese geniale Platte bei rum.
Wir hatten es vorhin ja schon, Fehlfarben und Peter Hein wirklich eben auch geniale Texte gemacht haben. Einer meiner Liebsten ist eben dieses aus dem Song Apokalypse, der bei Mittagspause noch Ernstfall heißt.
Ja, ich finde das einer der besten auf der ganzen
Platte. Einkaufsbummel im Erdnussland, was übrig bleibt, wird Entwicklungshilfe genannt. Ich meine, das ist so auf den Punkt und das ist auch heute noch up to date, so eine Zeile, ne?
Ja, ich meine,
ich muss mal was trinken.
Man kann Peter Hein auch gar nicht hoch genug da einschätzen. Und auch wenn ich die Fehlfarbenplatten, die danach kamen, auch die ohne Peter Hein gut finde, so ist natürlich doch, glaube ich, eher derjenige, der gerade bei Monarchie und Alltag so die Qualität auch echt ausmacht, weil das sind echt tolle Texte. Wir wollten noch, jeder von uns, drei Platten aus dieser Zeit empfehlen. Weil ich weiß nicht, ob ihr da jetzt ein bisschen auch Spaß dran gefunden habt. Also uns ist es auch so gegangen oder ergangen, dass wir viele Sachen auch jetzt auch zum ersten Mal gehört haben. Also gerade auch von einigen Bands die zweite und dritte Platte, die da nicht mehr so bekannt war, fand ich dann irgendwie sehr interessant. Und das ist ein ganz großer Kosmos eigentlich, den man da entdecken kann, wenn man sich mit den Spät-70ern, Früh-80ern Untergrundbands aus Deutschland beschäftigt. Wir haben ja echt nur die Spitze des Eisbergs irgendwie auch jetzt hier mal so ein bisschen gezeigt. Und da unten drunter ist noch wesentlich mehr auch. Östro 430 müssen wir noch nennen. Hatten wir die schon ganz am Anfang?
Ich hatte sie am Anfang erwähnt, wegen des Liedes Sexueller Notstand, bei dem ich immer noch ein Grinsen ins Gesicht kriege, wenn ich an den Text denke, der wie gesagt auf einem dieser vielen, vielen Tapes drauf war. Hansaplast hatte ich auch in diesem Zusammenhang schon kurz erwähnt, eine Punkband aus Hannover mit Sängerinnen, die eben ähnlich wie Östro 430 damals sehr freche, auch für von Frauen gesungenen, sehr frechen, voller sexueller Anspielungen steckende Texte gesungen haben. Die sollte man sich auf jeden Fall, wenn man sich für diese Musik interessiert, auch mal anhören.
Ja, gerade Östro hat jetzt dieses Jahr nochmal eine Veröffentlichung rausgebracht, wo die ganzen, also alles, was sie 83, 84 rausgebracht haben, ist da nochmal drauf auf einer schönen Doppelplatte. Also die kann ich auch noch jedem wärmstens ans Herz legen. Das ist einfach gut gemachter, schöner, schneller nach vorne gehender Punk, der vielleicht auch so ein bisschen an die frühen Ärzte erinnert, vielleicht ein bisschen dreckiger ist, interessant instrumentiert, weil die lange Zeit überhaupt keine Gitarristin hatten, dafür aber eben schöne Rhythmusgruppe. Es ist manchmal ein bisschen Ska-mäßig angehaucht, also auch Düsseldorfer Band, Sollte man echt mal reinhören, genauso wie bei Hansa Blast. Und da muss ich jetzt ja nochmal einen kleinen Seitenhieb auf Ideal wieder abgeben, weil das sind echt auch Texte, wo Frauen sich was trauen. Die sind explizit und Frauen nehmen sich ja einfach auch mal das Recht, das zu sagen, was sie irgendwie sagen wollen. Und das ist teilweise auch sehr anzüglich, es ist immer lustig, es ist teilweise auch nachdenklich, stimmt. Aber hier sind Powerfrauen, die auch echt so auf ihren Anspruch irgendwie bestehen.
Genau.
Und dann vergleich mal das bitte mit Deine blauen Augen, ja. Was ein scheiß Text dagegen. Das ist halt wirklich einfach, das ist so ein Larifari-Pop-Song dagegen.
Also dagegen legen Hansaplast und Östro den Finger in die Wunde, wenn die Sängerin bei Östro halt einfach auch eine Frau mal singt, dass sie geil ist und einfach nur jemanden sucht, der ihre Geilheit befriedigt. Oder die Hansaplast-Sängerin im Song Lederhosen-Typ eben auch sagt, lass mich dich zwischen deine Beine hauen.
Lass mich an deinen Niederarsch rohren. Lass mich dir zwischen deine Beine hauen. Hätte mich, finde dich so geil.
Ja, Punkt. Ja, ist Punkt. Halt, ist halt so.
Ja. Dieses Recht sollten Frauen eben auch mal haben.
Und nicht deine blauen Augen machen mich so sentimental. Ja, das ist was völlig anderes.
Genau.
Und das halt in der Zeit von Punk, dass man da so irgendwie sich so an diese Schlagertextlichkeit da anbiedern muss. Aber gut, wir hatten es ja schon. Wie gesagt, nichts gegen Annette Humpe, aber in diesem Kontext, finde ich, merkst du, dass da einfach jemand, der älter ist, sich einfach nur diese Sounds bedient, um erfolgreich zu sein. So kommt mir das halt vor.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Drei Empfehlungen noch von jedem von uns, dann ist Schicht im Schacht.
Ich fange an, ich versuch's schnell zu machen. Also ganz klar, Monarchie und Alltag von den Fehlfarben, mehrmals schon erwähnt hier. Und wer sich dafür interessiert, nehmt euch Album Nummer 2, 33 Tage in Ketten, und Album Nummer 3, Glut und Asche, gleich noch dazu. Dann habt ihr die drei Frühwerke von der Band parat und es lohnt sich wirklich. Dann natürlich die Amok-Koma von Abwärts, weil es so einer der deutschen Punk New Wave-Klassiker ist. Und Platz 3 wird dann immer schon ein bisschen schwieriger. Man könnte auch das erste Hansaplast-Album nehmen. Aber ich habe mich vorhin schon im Vorgespräch mit Marc für das Duff-Album Alles ist gut entschieden, das eben diese Hits wie der Mussolini zum Beispiel enthält, aber eben auch so tolle Stücke wie Alle gegen Alle. Und eben diese, was später gemeinhin als Electronic Body Music bezeichnet wurde, vorwegnimmt.
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe es eben schon gesagt, ich finde dieses Östro 430 Album einfach toll. Es ist, wie gesagt, ein Re-Release der einzigen Platte, die sie gemacht haben. Das zweite ist, die sind auch ein bisschen kurz gekommen heute, ist das Debütalbum von Palais Schaumburg. Das heißt auch Palais Schaumburg. Das aber bitte auch in der neuen Version kaufen, weil da ist hinten noch ein Live-Konzert mit dabei. Also da sind immer die Hits in live, und Palais Schaumburg ist live wesentlich besser als im Studio. Da kommen die Dinger nochmal ganz anders rüber. Um das vielleicht doch ganz kurz zu skizzieren, was die machen. Das ist sehr abgehackt wirkende Musik mit einer sehr funky Rhythmusgruppe, und das macht die Musik ziemlich schwer tanzbar. Also es ist ein toller Basslauf immer drauf, es ist klasse Schlagzeug drauf. Ansonsten ein bisschen hektisch alles, aber gerade wenn man sich's live anhört, ist das ein, wie ich finde, ziemlich großartiges Album. Und
sag mal den eventuell bekanntesten Song, weil ich bin bei Palais Schaumburg auch nicht so im Bilde. Haben die irgendwie...
Ja, wir bauen eine Stadt.
Wir bauen eine Stadt.
Ja, und wenn man das kennt, dann kann man sich schon ungefähr vorstellen. Also das ist ja ein Kinderlied.
Gibst du mir Steine, gib genau. Ich dir Sand.
Alles so klar. Ist das.
Ja.
Und das dritte, weil auch die jetzt bei uns ein bisschen zu kurz kamen, ein Album, das ich, seitdem ich es zum ersten Mal gehört habe, nicht mehr aus den Gehirnwindungen rausbekomme. Und zwar sind das die Zeichnungen des Patienten OT von den Eistürzenden Neubauten. Das ist das zweite Album der guten Jungs um Plixer Wargeld. Das ist somit das Beeindruckendste, was die gemacht haben, finde ich, weil das ist eben noch mit dieser ganzen Tape- und Sample-Technologie entstanden. Es hat noch nicht so diese Hits wie Es tanzt das ZNS, und es ist auch nicht so ruhig wie die späteren Sachen, die Neubauten gemacht haben. Es ist unheimlich intensiv, es ist sehr gruselig. Da sind dann so Sachen drauf wie Wasserturm, wo Plixer, der ein Albtraum-Tagebuch führt, einen Albtraum erzählt einfach, und im Hintergrund hört man, wie die Neubauten in so einem alten Berliner Wasserturm irgendwie drin standen und in diesem Wasserturm gegen die Wände kloppen, was diesen Wasserturm dann in so bestimmte Schwingungen versetzt. Das haben die aufgenommen, gesampelt und dann damit halt rummoduliert. Und so sind da wirklich nur fiese Sachen drauf. Merle ist auch ein ganz bösartiges Ding. Da wird so ein Entführer und Mörder, der rief dann eben bei den Eltern von der Entführten an und ängstigt die, ja. Und das sind dann eben so diese Soundfetzen, wo man weiß, dass die real sind, die dann halt mit diesem typischen, für damalige Verhältnisse, Neubauten Sound irgendwie versehen werden. Und das macht teilweise echt Gänsehaut. Es ist nicht immer einfach zu hören, aber es ist eine absolute Empfehlung. Und wenn man so die krassen Neubauten hören möchte, dann sollte man da auf alle Fälle mal zugreifen. Das ist besser als das erste. Und danach kommt dann schon Halber Mensch, wo sie dann eben schon sehr viel samplen und so weiter. Und ich glaube, es ist auch das Album, wo die Neubauten auf Depeche Mode gestoßen sind. Das ist von 83. Mhm. Construction Time Again ist ja auch von 83. Mhm. Also ist wohl auch das Album, was Martin Gore und Co. dazu getrieben hat, selber so ein bisschen mit Samples und so weiter zu arbeiten und diesen Industrial Sound in ihren eigenen Sound mit einzuflechten.
Blixer Bargeld bis heute erzählt, dass irgendein Sample von ihnen dann geklaut wurde und in People Are People von Depeche Mode verwendet.
Diese Schweine, geht ja gar nicht.
Ach, du, eine Prise Mitleid für Blixer Bargeld.
Ja, wenn er dafür Geld gekriegt hätte, dann müsste er wohl keine Musik mehr machen.
Ich glaube, die haben inzwischen auch so ganz gut Geld verdient, die Neubauten.
Also Neubauten ist halt wirklich, finde ich, eine sehr tolle Gruppe, aber es ist eben immer schwierig, sich so ein Album dann auch mal durchzuhören, vor allen Dingen die Dinger, die halt in den 80ern entstanden sind, weil es halt doch, es ist harte Kost, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Dann sind wir, glaube ich, am Ende.
Ja, aber nur für das erste Teil.
Für den ersten Teil, ja genau, für den ersten Teil.
Weil wir hätten jeglichen Rahmen gesprengt, wenn wir dann auch irgendwie so mit Bands weitergemacht hätten, wie eben die ganzen Ostbands. Lars hat mir da auch schon einiges gezeigt. Das sind auch echt schöne Sachen dabei, eben unter anderem auch die Vorgängerband Feeling B war das, ne, von Rammstein. Ja. Und auch im Westen gab es viele Bands, die aber interessanterweise, weil das die NDW da so kaputt gemacht hat, dann zum Großteil nicht mehr Deutsch gesungen haben. Aber wir kommen dann auch noch zu Bands wie Philipp Boa oder Pink Turns Blue. Also da fällt uns mit Sicherheit noch einiges ein.
Genau, denn wir haben ja gesagt, oder Marc hat am Anfang ja gesagt, dass wir so das Jahr 1983 so als Endpunkt dieser Entwicklung, dieser Geschichte betrachten. Im Jahr 1983 ist zum Beispiel das Opel Gang Album der Toten Hosen erschienen. Über die Band reden wir bestimmt auch dann in der nächsten Folge. Ideal haben sich aufgelöst, es wird ein Jubeljahr für Marc gewesen sein. Alpha Will, eine der, glaube ich, erfolgreichsten deutschen Bands der 80er Jahre, haben sich gegründet. Mein musikhistorisch denkwürdigstes Ereignis im Jahr 1983 ist folgendes. Roland Kaiser gewinnt zum ersten Mal in Bremen den deutschen Schlagerpokal mit 9-6 Stimmen gegen Peter Schilling. Da haben wir nämlich wieder den Bogen zwischen NDW und Schlager geschlossen.
Das ist richtig, aber man konnte das, glaube ich, auch damals nicht richtig unterscheiden, weil die Übergänge einfach auch fließend waren. Und alles, was damals Deutsch gesungen hatte, fiel erstmal automatisch unter diese Rubrik Schlager. Und eben bei vielen NDW-Sachen trifft das halt auch einfach vollkommen zu. Ich sage nur, wer wirklich sich was Schlimmes angucken möchte, der sollte sich einfach nochmal von Kids die Senderin vom Königssee reinziehen. Das ist nämlich echt gruselig.
Und damit wir nicht so gruselig werden, für heute sagen wir nichts mehr, ne? Wir trinken jetzt bloß noch
unser Bier. Nee, das Altbier noch weg und dann ist gut. Jetzt haben wir auch genug geschwätzt.
So sieht's aus. Und abgeschwiffen sind wir auch schon wieder.
Ja.
Abgeschwiffen gesagt?
Abgeschweift. Macht nix.
Ja, dann. Bis zum nächsten Mal, ne? Ihr wisst ja inzwischen Bescheid.
In diesem Sinne.
Die Playlist gibt und schreiben könnt ihr uns. Das steht jetzt neuerdings auch immer in der Podcast-Beschreibung.
Na dann.
Tschüss.
In diesem Sinne. Zum Wohle.